Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten. Ich freue mich, dass wir gemeinsam das Volk Israel auf seinem Weg aus Ägypten in das versprochene Land Kanaan begleiten. Jahrhunderte zuvor hatte Josef seiner damaligen Großfamilie, es war ja noch kein Volk, versprochen, dass eines Tages Gott kommen wird und das Volk befreit und sie in das Land bringen wird, das er Jakob, Isaak und Abraham versprochen hat. Und jetzt war es soweit. Das Volk ist aus Ägypten ausgezogen, nicht den direkten Weg durch das Land der Philister. Gott wollte vermeiden, dass es gleich zum Kampf kommt, sondern über einen Umweg, den Wüstenweg, durch das Schilfmeer. Und jetzt waren sie nach einiger Zeit an eine Oase angekommen. 12 Wasserquellen, 70 Bäume und jetzt sollte es wieder losgehen. Das Volk sollte erneut aufbrechen, um wieder eine Etappe auf dem Weg in das Land Kanaan zurückzulegen. Und dort setzen wir an. Nicht 2. Mose, Kapitel 16 und dort ab Vers 1. Und sie, also das Volk, brachen von Elim auf und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also schon fast 2 Monate sind sie unterwegs. Ein Monat und eben 15. Tag des 2. Monats sind sie aus Ägypten ausgezogen und auf dem Weg in das Land Kanaan. Vers 2. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, aber als ich so gelesen habe, am 15. Tag des 2. Monats, da habe ich fast schon so ein bisschen gespürt, was wird denn jetzt kommen? Ich meine, in der letzten Episode haben wir gemerkt, nach 3 Tagen in der Wüste, als sie kein Wasser hatten, da haben sie schon angefangen, gegen Mose zu gehen und ihn zu fragen, was sollen wir denn trinken, Mose? Wir sind jetzt hier aus Ägypten ausgezogen, schön und gut, aber wo ist das Wasser? 3 Tage ohne Wasser, wir werden sterben. Was ist mit unseren Kindern? Was ist mit den Alten? Was ist mit den Schwachen? Und Mose hat damals für Wasser gesorgt. Sie kamen nach Elim zu dieser Oase mit den 12 Wasserquellen, mit den 70 Palmbäumen. Dort war Wasser da. Jetzt unterwegs, nächste Etappe, 15. Tag des 2. Monats und die Gemeinde, das Volk, murrt. Es ist unzufrieden. Und zwar gegen Mose murren sie und gegen Aaron. Wir lesen, was sie sagen. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Das ist eine Aussage. Wären wir doch lieber gestorben. Was soll denn das? Jetzt sind wir hier in der Wüste. Schön, dass wir nicht mehr in Ägypten sind. Schön, dass der Herr uns befreit. Aber sie sagen, wären wir doch lieber durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Jetzt ist nicht mehr Wasser das Problem, sondern Essen. Sagen, in Ägypten hatten wir zu essen. Und zwar gar nicht so schlecht. Wir hatten unser Fleisch, wir hatten unser Brot, wir wurden satt, es ging uns gut. Vergessen die ganzen Qualen, vergessen das Schreien, die Schmerzen, vergessen die Schläge. Sie vergessen, dass sie diejenigen waren, die zu Gott gesagt haben, Herr, hilf uns, Herr, hol uns hier raus. Nichts mehr davon da, sondern jetzt konfrontiert mit der Situation in der Wüste zu sein, nichts um einen herum, nichts zu essen zu haben, dann bricht es aus dem Volk raus, und zwar gegen Mose und gegen Aaron. Und sie sagen, warum hat uns Gott nicht in Ägypten umgebracht? Und dann fahren sie fort, Vers 3, zweiter Teil, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um die ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Ist ja so immer so eine Frage bei diesen Geschichten, das haben wir schon auch früher gemerkt, in welche Rolle schlüpft man denn? Mit wem identifiziert man sich? Mit dem Volk? Natürlich kann man sagen, ist es nicht klar, dass sie so reagieren? Die sind jetzt über einen Monat unterwegs, in der Wüste, ohne Häuser, ohne geregelten Tagesablauf, ohne Sicherheiten, ohne Essen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir nicht gleich unser Mittagessen bekommen oder zur gewohnten Zeit oder unser Abendessen oder wenn wir mal nicht gefrühstückt haben, wie reagieren wir denn? Wie sind wir denn in der Schule oder in der Arbeit, in der Familie? Wenn man hungrig ist, dann vergisst man die Höflichkeiten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das Volk nur so ein bisschen hungrig war, sondern dass es wahrscheinlich langsam, aber sicher an ihre Existenz ging. Und man kann ja sagen, gut, wenn ich Hunger habe oder wenn es mir nicht gut geht, ist okay. Aber wenn man jetzt das Volk plastischer werden lässt und von Eltern spricht, die sich um ihre Kinder Sorgen machen, von einem Mann, der sich um seine Frau Sorgen macht, von einer Frau, die sich um ihren Mann Sorgen macht, um die Großeltern, um die, die schon irgendwie schwach sind, weil sie nicht so bei Kräften sind und nach 1,5 Monaten nicht mehr können, dann kann man schon verstehen, dass sie fragen, was soll das? Da wären wir doch lieber dort gestorben als hier. Hätten wir wenigstens Friedhöfe gehabt. Und nicht irgendwo in der Wüste. Interessant war für mich aber, dass ihr Zorn oder ihre Unzufriedenheit, ihr Frust oder ihr Murren, um dieses Wort zu verwenden, sich nicht gegen Gott richtet, sondern gegen Aaron und gegen Mose. Und sie sagen auch nicht, denn Gott hat uns in die Wüste herausgeführt, sondern sie sagen, denn ihr wart es, die uns hier herausgeführt haben. Und auch das ist natürlich verständlich, denn Mose und Aaron sind diejenigen, die ihnen vorausgehen. Das sind die menschlichen Leiter, Führer, die sie haben. Und gegen die richtet sich der Zorn. Aber eigentlich ist es doch jetzt nicht Mose und Aaron. Sie sind es doch nicht, die das Volk herausgeführt haben. Es war doch Gott, oder nicht? Gott war es, der die Wunder gemacht hat in Ägypten. Gott war es, der das Meer geteilt hat, oder war es Mose? Gott war es, der sie aus Ägypten hat ziehen lassen. Ja, er hat Mose mitgenommen und durch ihn und durch Aaron die Wunder ausgeführt. Aber waren es die zwei? Mir scheint, als würde in dieser Formulierung eines der Grundprobleme liegen, die das Volk hatte, die aber auch Menschen im Allgemeinen haben. Nämlich dieser Gedanke, dass wir diejenigen sind, die unser Leben gestalten oder unser Leben einen Sinn geben. Wir sind diejenigen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, was da ist. Oder anders formuliert, dass wir da sind. Und genau dagegen spricht sich eigentlich die Bibel oder die biblische Geschichte aus. Denn sie hat ja ganz am Anfang, und wenn Sie von Anfang an mitgelesen haben und mitgegangen sind, die Geschichte mitverfolgt haben, dann werden Sie merken, dass der Anfang der Geschichte, der Anfang der Bibel mit dem Handeln Gottes beginnt und nicht mit dem Handeln des Menschen. Die biblische Geschichte. Die Bibel sagt, dass am Anfang Gott war und nicht der Mensch. Oder wiederum anders formuliert, Gott ist es, der Leben schafft. Gott ist es, der Leben möglich macht und nicht der Mensch. Und genauso ist es hier auch. Gott war es, der das Volk ausgeführt hat. Ja, Menschen waren daran beteiligt. Ja, Mose und Aaron gehen dem Volk voraus. Aber es ist Gott, der das bewirkt hat. Und das kriegt das Volk jetzt hier nicht mehr getrennt. Beziehungsweise sie sehen Gott nicht mehr. Er verschwindet ihrem Blick. Er ist für sie nicht mehr sichtbar. In dieser Situation, in dieser Notsituation, reduziert sich dann das Handeln Gottes lediglich auf das Handeln von Menschen. Es ist nicht mehr Gott, der handelt, es ist nicht mehr Gott, der Leben schenkt, sondern auf einmal ist es etwas Menschliches. Oder es ist halt der Zufall. Oder es ist halt so passiert. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt und es scheint hier so ein Grundproblem schon sichtbar zu werden für das Volk, aber für Menschen im Allgemeinen, nämlich, dass das, was Gott tut oder Gott getan hat, Menschen zugesprochen wird und menschlich gemacht wird, Und dadurch verliert der Mensch den Blick für das Wesentliche oder für den, der für das Leben verantwortlich ist. Man kann natürlich sich auch in die Rolle von Mose und Aaron hineinversetzen und sich die Frage stellen, naja, wie werden sie denn jetzt damit umgehen? Was haben sie denn nicht alles für dieses Volk getan oder wie viel haben sie denn nicht auf sich genommen, um dieses Volk aus Ägypten herauszuführen? Und jetzt ist das die Antwort. Kennen Sie das? Man setzt sich ein, man tut was, man gibt sich hin. Man opfert sich auf. Und dann ist das, was man bekommt, Vorwürfe. Warum hast du das denn gemacht? Warum hast du uns in diese Lage gebracht? Und natürlich könnte man sich in die Lage Gottes versetzen und sich fragen, wie geht es ihm denn jetzt damit? Was denkt er denn sich? Er, der auf das Schreien des Volkes reagiert hat, der sagt, ja, ich kenne eure Schmerzen. Ja, ich bin gekommen, euch zu befreien. Ja, ich will euch zurückführen in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe. Ich halte mein Wort. Ich bin hier, ich bin da für euch. Ich führe euch heraus, ich beschütze euch. Ich gebe euch Wasser. Und das, was kommt, sind Vorwürfe. Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose. Also die Reaktion von Mose und Aaron, die haben wir jetzt erstmal nicht. Die wird uns gar nicht gegeben, sondern der Autor führt uns direkt zu Gott und sagt uns, was er sagt. Vers 4. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin so oft in diesen Geschichten darüber erstaunt und überrascht, wie Gott reagiert. Keine Vorwürfe, kein Zorn, kein Frust, kein Warum, kein Wieso, kein Wie könnt ihr nur so denken oder Wie könnt ihr nur so reden, sondern siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Gott sagt, ihr habt Hunger, ich will euch zu essen geben. Da ist es wieder dieser Gott, der versucht, Leben möglich zu machen. Immer wieder, aus jeder Situation, in jeder Episode, im Leben des Einzelnen oder im Leben des Volkes, er sagt, ich werde euch zu essen geben, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen und ihr sollt es sammeln, tagtäglich. Der jeweilige Tagesbedarf soll gesammelt werden. Ich so, ha, was? Natürlich ist es so, Brot vom Himmel, was für ein Brot? Wie sammeln? Woher denn sammeln? Die sind doch in der Wüste, wo soll denn Brot herkommen? Brot in der Wüste? Was für ein Brot? Darauf geht jetzt Gott nicht ein. Er sagt, Brot vom Himmel werde ich regnen lassen und täglich soll gesammelt werden. Sagt aber auch warum. Er sagt, damit ich es prüfe, das Volk, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Das heißt, Gott will scheinbar auch das Volk etwas lehren. Er will sie weiterbringen. Er will sie aber auch prüfen und sagen, was ist es denn, was dieses Volk will oder nicht will? Ja, sie sind ausgezogen aus dem Land Ägypten. Aber wollen sie nach dem leben, was ich vorgebe, oder nach ihrem eigenen Willen? Und das will er prüfen. Vers 5, am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Und Mose und Aaron sagten zu allen Söhnen Israel, am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn euer Murren gegen den Herrn. Nochmal Vers 7. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Und da ist es das, was ich gerade vorhin erwähnt habe. Mose und Aaron sagten, ihr habt nicht gegen uns gemurrt. Eure Unzufriedenheit ist nicht an uns oder gegen uns gerichtet, sondern eigentlich gegen Gott. Und nicht wir sind es, die euch aus dem Land heraus, aus Ägypten herausgeführt haben. Nicht wir, sondern Gott ist es, der Herr ist es. Deswegen sagt er, am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Sie sagen nicht, fügen nicht hinzu, und nicht wir, aber das ist verständlich, dass sie das damit meinen. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, ja, denn er hat euer Murren gehört. Das ging nicht gegen uns, das ging eigentlich gegen ihn. Vers 8. Und Mose sagte, dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Das heißt, Gott will ihnen nicht nur Brot vom Himmel oder das Brot des Himmels geben, sondern am Abend werden sie Fleisch zu essen bekommen und daran werden sie erkennen, es war nicht Mose und Aaron, sondern es war Gott, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Vers 9, und Mose sagte zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, tretet vor dem Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Da geschah es, als Aaron zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Rede zu ihnen und sprich, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden, so werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Die Frage, die ja im Raum steht, für das Volk damals, aber auch für uns heute, auf welche Art und Weise soll Gott einem einzelnen Menschen, einer Gruppe, einem Volk, einer Nation, der gesamten Welt, deutlich machen, dass er derjenige ist, der Leben gibt. Dass er derjenige ist, der uns am Leben erhält. Dass er derjenige ist, der uns in unserem Leben führt und nicht wir selber. Natürlich handeln wir. Natürlich sind wir die Handelnden. Natürlich kann das Volk sagen, wir sind doch aus Ägypten herausgezogen. Wir haben doch unsere Sachen gepackt. Wir haben sie doch auf einen Wagen geladen oder auf dem Rücken oder wo auch immer. Wir gehen doch. Wir sind doch diejenigen, die sehen. Wir sind doch diejenigen, die ernten. Wir sind doch diejenigen, die mahlen, das Korn mahlen. Wir sind doch die, die das Brot backen. Wir sind doch diejenigen, die uns am Leben erhalten. Gott sagt aber, nein, nein, ihr missversteht da was. Ich bin derjenige und das sollt ihr erkennen. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, dass ich euer Gott bin, dass ich der bin, der euch am Leben erhält. Und das werdet ihr erkennen durch das, was ihr am Abend erleben werdet, durch das Fleisch, das ich euch zu essen gebe und durch das Brot, das ich euch am Morgen zu essen gebe. Das ist die große Schwierigkeit. Wie soll Gott sich einem Menschen oder vielen Menschen so darstellen, so zu erkennen geben, dass Menschen erkennen, ja, das bin nicht ich, sondern es war Gott. Denn wir merken an dieser Geschichte, wie leicht es ist zu vergessen. Wie leicht es ist, sich dann, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Not da ist, dann auf einmal den Blick zu verlieren. Den Blick dafür, wer der Handelnde wirklich ist. Und einfach zu sagen, es war alles menschlich. Und es war sogar schlimm, dass es so ist. Das, wo wir sind, das ist furchtbar. Eigentlich wollen wir lieber sterben. Wir wollen lieber sterben, wir wollen das alles hinter uns lassen. Das hat alles nichts mit uns zu tun, das war alles ein großer Fehler. Wie soll denn Gott in meinem oder in Ihrem Leben sich so sichtbar machen, sodass wir es nicht irgendwann in unserem Leben sagen, ach, das war doch nur Zufall, ach, das war doch nur ein Mensch oder ach, das war doch nur ich, ich habe es mir nur eingebildet. Ach, Gott ist doch nicht wirklich da. Wenn ich so drüber nachdenke, ach, lass mich doch mal mit Gott in Ruhe. Wo ist denn Gott? Schau dich um, da ist doch kein Gott. Wo ist denn Gott hier? Und auf einmal das, was wir erlebt haben, was wir wirklich auch für uns so erfahren haben, auch für uns so als Gottes Erfahrung, als Gottes Erlebnis für uns so angenommen hatten, verschwindet auf einmal, ist es einfach weg. So war es auch für das Volk. Und Gott sagt, kommt, tretet vor mir Und die Herrlichkeit des Herrn, Vers 10, erscheint in der Wolke. Das heißt, er spricht nicht nur mit Mose und Aaron, sonst könnte ja das Volk sagen, naja, ihr geht ja irgendwo, immer irgendwo hin und auf einmal kommt ihr zurück und sagt, ja, Gott hat zu uns geredet. Vielleicht habt ihr es euch nur eingebildet. Es war vielleicht gar nicht Gott. Ihr habt nur gedacht, dass es Gott war. Deswegen sagt Gott, bringt das gesamte Volk. Sie sollen es hören. Und nicht nur das, sondern sie sollen es sehen, sie sollen es erleben, sie sollen es schmecken, dass ich da bin. Ich werde ihnen zu essen geben. Ich bin es und nicht Mose und nicht Aaron. Vers 13, und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Da sahen die Söhne Israel und sagten einer zum anderen, was ist denn das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon, jeder nach dem Maß seines Essens. Das heißt, das, was Gott ankündigt, dass am Abend sie Fleisch zu essen haben werden, das geschieht, das trifft ein. Wachteln kommen und sie bedecken das Lager. Und in der Früh, am Morgen, finden sie etwas Feines, Körniges, wie der Reif auf der Erde. Etwas für sie Unerwartetes, nämlich Brot. Das Brot, das vom Himmel kam, und das sollen sie sammeln, tagtäglich. Jeder jeweils nach seinem Maß. Vers 16. Dies ist das Wort des Herrn, dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen, nach der Zahl eurer Seelen, jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten. Der eine viel, der andere wenig. Als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. Und sie sammelten es morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte am Brot, 2 Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Das heißt, das Volk soll, wie vorher schon von Gott angekündigt, nur im Gespräch mit Mose und Aaron, das Volk soll jeden Tag sammeln. Tag für Tag, jeweils den Bedarf, den sie für diesen einen Tag haben. Und am sechsten Tag sollen sie doppelt sammeln, auch eben für den siebten. Jetzt wird es begründet. Vers 23, und er sagte zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte, und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Mose sagte, esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat. Da gibt es nichts. Aber am siebten Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat. Darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für 2 Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim und niemand lasse am siebten Tag verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk auch am siebten Tag. Das heißt, Mose nimmt hier das Volk mit in einen Rhythmus oder in ein Ereignis hinein, das Gott ganz am Anfang für den Menschen bestimmt hat, für die Menschheit bestimmt hat, und den Menschen geschenkt hat. Das ist nämlich der Sabbat. Indem er sagt, jeden Tag, jeder Tag hat sein Maß, jeder Tag hat seinen Bedarf. Ihr dürft, was ihr am Montag verwendet, nicht für Dienstag sammeln, sondern ihr müsst am Dienstag rausgehen. Am sechsten Tag aber müsst ihr für zwei Tage sammeln. Denn am siebten Tag, an diesem Sabbat, diesen Sabbat für den Herrn, dieser Sabbatfeier, da sollt ihr eben nicht arbeiten, da sollt ihr nicht handeln, da sollt ihr nichts tun, sondern das ist das, was euch an die Schöpfung erinnert, das ist das, was euch an den Schöpfer erinnert, nämlich an dem, der alles geschaffen hat, an den, der das Leben gemacht hat, an dem dafür verantwortlich, dass ihr heute alle hier seid oder dass wir heute alle da sind. Deswegen sollt ihr an diesem Tag nichts arbeiten, an diesem Tag nichts sammeln. Jeder Tag hat sein Werk, sein sogenanntes Tagwerk. Aber am siebten Tag ruht der Mensch, arbeitet nicht, handelt nicht, sammelt nicht. Damit er die Möglichkeit hat, zu verstehen oder auch anzuerkennen oder sich daran zu erinnern, dass Leben nicht vom Menschen ist, sondern Leben von Gott kommt. Und in diesen Rhythmus, in diese Handlung nimmt Gott das Volk mit hinein und sagt ihnen, das ist mir wichtig, das will ich prüfen, das will ich sehen, ob ihr meine Gesetze oder ob, haltet oder ob ihr nach meinem Willen lebt. Ob ihr euch darauf einlasst zu verstehen, dass nicht Mose und Aaron euch aus Ägypten herausgeführt haben, es sind nicht Mose und Aaron, die euch Leben geben, sondern ich bin es, der euch die Wachteln schickt. Ich bin es, der euch das Manna gibt. Ich bin es am Leben erhält. Es wäre kein leichtes für Gott gewesen, das Manna vom Montag bis Mittwoch aufzubewahren. Oder bis Dienstag, meine ich. So wie es ja am Freitag für den Samstag macht. Das ist gar kein Thema für ihn. Aber er macht es nicht. Er sagt, jeder Tag hat sein Maß, jeder Tag hat seine Arbeit. Aber am Freitag, am sechsten Tag, sollt ihr für diesen siebten Tag, für den Sabbat sammeln. Damit ihr an diesem Tag nichts tut, sondern ruht. Und ich als der Schöpfer im Mittelpunkt dieses Tages stehe. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann. Und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Mose nun sagte, das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Gomer voll davon seid zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Und Mose sagte zu Aaron, nimm einen Behälter und tu Mann hinein, einen Gomer voll, und stelle ihn vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte ihn Aaron vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Und die Söhne Israel aßen das Mann 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen das Mann, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Der Gomer aber ist ein Zehntel vom Eva. Das Brot des Himmels hat das Volk Israel bis zum Schluss begleitet, bis sie in das Land Kanaan kamen. Hat Gott für sie gesorgt, hat Gott sich darum gekümmert, dass sie leben werden und am Leben bleiben. Er hat es damals gemacht und er macht es auch heute. In ihrem und in meinem Leben. Hier halten wir an und ich freue mich auf Sie bei der nächsten Glauben-Geschichten-Folge. Bis dann und Gottes Segen.